BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, zurzeit sind ja viele Leute wirklich stark erkältet, vielleicht auch in Ihrem Umfeld. Auch Männer natürlich. Und Sie kennen bestimmt die Situation, dass die dann immer so ein bisschen mit Hohn und Spott überschüttet werden. Oh je, der Arme, hat der Männergrippe, hat der Männerschnupfen. Ja, bei uns zu Gast ist heute Dr. Hildegard Seidel. Sie ist Fachreferentin für Gendermedizin an den Kliniken in München. Ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da sind. Und Sie sagen, wir tun Ihnen Unrecht. Die Männergrippe gibt es tatsächlich, gell?
Ja, genau so ist es. Die Männergrippe gibt es wirklich. Und zwar hat es den Hintergrund, dass Männer und Frauen ein anderes Immunsystem haben. Also evolutionsgeschichtlich sozusagen kann man davon ausgehen, dass Frauen ein besseres Immunsystem mitbekommen haben, weil es natürlich so ist, dass Frauen für die Versorgung der kleinen Kinder zuständig waren. Ich meine, damals hat es noch keine Milch aus der Flasche gegeben und deswegen war das ganz wichtig, dass nicht mit der Geburt des Kindes alles Paletti war sozusagen, sondern natürlich die Kinder auch gestillt werden mussten, 2 Jahre zum Teil. Und deswegen mussten die Mütter ein gutes Immunsystem haben und auch mit der Muttermilch die ganzen Abwehrkörper, Abwehrstoffe auf die Kinder übertragen. Mhm. Und deswegen haben die Frauen ein bissigeres Immunsystem und können gerade Infektionskrankheiten besser abwehren. Hat man auch wieder jetzt gesehen bei Covid.
Ja, genau, bei Covid war es auch so, gell? Dass die Männer das größere Risiko hatten, wirklich schwer zu erkranken.
Nicht bloß schwer zu erkranken, sondern auch tödlich zu erkranken. Mhm. Also da war die Mortalitätsrate 3- bis 5-fach erhöht, je nachdem, auf welche Altersgruppe man geschaut hat. Also gerade im mittleren Alter zwischen 50 und 60 war es so, dass Männer 4-fach davon betroffen waren, zu sterben wohlgemerkt. Also nicht nur für einen schwereren Verlauf, sondern wirklich zu sterben. Mhm. Und das ist eben diesem besseren Immunsystem der Frauen geschuldet. Kehrseite der Medaille, alles hat 2 Seiten, ist, dass Frauen häufiger, und zwar wesentlich häufiger, an Autoimmunerkrankungen erkranken.
Werden wir gleich später vertiefen, aber ich wollte nur mal ein Beispiel nehmen, gleich zum Anfang, damit man es versteht gut. Mhm. Was ist Gendermedizin? Wir sind schon mittendrin. Es geht darum, dass wirklich Männer und Frauen anders krank werden und auch anders behandelt werden sollten. Und das weiß man jetzt, aber es ist ein ganz neues Fachgebiet oder ein sehr junges Fachgebiet, sagen wir so, innerhalb der Disziplinen in der Medizin, und wir werden uns in den nächsten 2 Stunden damit beschäftigen. Schön, dass Sie da sind. Habe die Ehre, heute mit Dr. Hildegard Seidel, Fachreferentin für Gendermedizin an den München Kliniken. Jetzt müssen wir das trotzdem mal ganz kurz noch mal ansprechen, bitte, Frau Dr. Seidel. Also Gendern hat in dem Fall nichts damit zu tun, ob man jetzt Arzt und Ärztin sagt oder ob man sagt, das ist ein Schmarrn. Es ist wirklich so, dass Männer und Frauen unterschiedlich gebaut sind, 2x X-Chromosom, 1x XY, und das macht was. Und das macht auch was in der Medizin, das macht was beim Krankwerden und das macht was bei der Heilung.
Genau, also Gendermedizin, ich bin mit dem Begriff gar nicht mehr so glücklich und auch viele andere sind nicht mehr so glücklich, und mittlerweile etabliert sich der Begriff geschlechtersensible Medizin eher.
Ist besser, ja.
Mhm, weil eben dieses Wort Gender einfach ein Kampfbegriff geworden ist. Also vieles hat sich ja, also alles, was eigentlich in der Wissenschaft neu ist, und neu meine ich jetzt wirklich die letzten 50 Jahre, hat sich ja eigentlich etabliert, dass eher aus dem Englischen kommt, weil die Publikationssprache Englisch ist. Und deswegen wird es ja auch eingedeutscht übernommen aus dem Englischen. Deswegen ist es dieser Begriff Gendermedizin dann übernommen worden, eigentlich aus dem englischsprachigen Raum. Wir haben schöne deutsche Wörter, eben geschlechtersensible Medizin. Und bei uns hat eben das Wort Geschlecht nur eine Bedeutung. Eben, wir haben keine unterschiedliche Bedeutung für Gender, also sozusagen das soziale Geschlecht, oder Sex im Englischen für das biologische Geschlecht. Und deswegen hat sich eben das Wort Gendermedizin ein bisschen etabliert, weil es wichtig ist, dass dieses soziale Geschlecht mitgedacht wird, weil es einen Unterschied macht, wie wir leben. Also zum Beispiel, wie ernähren wir uns, welchen Zugang zur Bildung haben wir, wie informieren wir uns, wie ist unsere Rollenverteilung, also wer kümmert sich um die Kinder, wer hat das Wissen in der Familie angehäuft, besonders wenn es um gesundheitliche Themen zum Beispiel geht. Und deswegen hat sich der Begriff so ein bisschen etabliert, weil man eben Gendermedizin nicht nur biologisch denken darf, sondern eben auch diese unterschiedlichen Verhaltensweisen in der Gesellschaft mit berücksichtigen, die uns ja unterschiedlich krank oder gesund machen. Wir haben unterschiedliche Ressourcen. Zeit ist eine Ressource zum Beispiel. Wie schaffe ich es, mich gesund zu ernähren? Natürlich Geld. Wenn ich habe, kann ich mich gesünder ernähren, wenn ich weniger Geld hätte. Also insofern ist es natürlich ein Unterschied. Und Gendermedizin ist einfach der gesamte Bereich, wie wir unterschiedlich krank oder gesund sind. Das fängt an, also ganz oben sozusagen, wie häufig ist zum Beispiel eine Krankheit verteilt zwischen Männern und Frauen? Oder welche Verhaltensweisen machen uns gesund oder krank?
Oder warum werden Frauen in der Regel ein bisschen älter als Männer?
Ganz genau. Und das sind immerhin 5 Jahre, also 4 bis 5 Jahre. Eigentlich in allen westlich orientierten Gesellschaften. Und man hat gesehen, dass je mehr die Gleichberechtigung stattfindet zwischen Männern und Frauen, desto angeglichener wird auch die Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen. Und zwar nicht auf Kosten der Frauen, sondern zugunsten der Männer. Mhm. Weil eben so weibliches Verhalten, also das mal, ich sage jetzt mal unter weibliches Verhalten
subsumiert, wir verstehen Sie schon.
Genau, eben auch ein häufiger gesünderes Verhalten impliziert. Und deswegen ist es so, dass eben da die Männer profitieren davon, wenn sie sich in mehr sozusagen in diesen weiblichen Rollen auch wiederfinden. Und wenn man zum Beispiel auch die Therapien anschaut, gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten und Optionen zwischen Männern und Frauen, die man wirklich auch verfolgen soll. Und auch diagnostische Maßnahmen. Also es gibt zum Beispiel unterschiedliche Symptome oder Symptompräsentationen von Frauen und Männern. Und auch die Kommunikation ist unterschiedlich. Also wie machen wir uns, wie sagen wir unseren Ärzten, unseren Ärztinnen, was wir haben? Mhm. Gibt es da vielleicht auch ein Zusammenspiel, ob ich als Frau zu einer Ärztin gehe oder als Frau bei einem Arzt sitze und umgekehrt natürlich auch. Wir sind ja immer Frauen und Männer in unserer Gesellschaft.
Das ist aber ein weites Feld, das Sie da abdecken. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, genau. Ja.
Aber es ist wirklich wichtig, wir werden darauf zu sprechen kommen, warum es so wichtig ist, auch wirklich in der Therapie, in der Diagnostik. Aber wie sind Sie denn dazu gekommen? Also wie sind Sie da in dieses Fachspezifische hineingekommen? Gerutscht vielleicht oder bewusst gesucht, ich weiß es
Nein,
nicht.
Nein, eher gerutscht. Also ich habe 10 Jahre lang wissenschaftlich gearbeitet im Helmholtz-Zentrum und wir haben da nicht medikamentöse Interventionsstudien begleitet, also wissenschaftlich begleitet. Das heißt, normalerweise ist ja, oder ganz häufig ist ja Therapie eine Tablette oder OP-Möglichkeit oder irgend sowas. Und wir haben das eben nicht medikamentös begleitet. Das heißt zum Beispiel ein Case-Management von älteren Herzinfarktpatientinnen und Patienten. Die Patienten, die wurden nach einem Herzinfarkt in 2 Gruppen gewürfelt. Also das muss immer, nennt sich randomisiert, also zufällig
genau.
Eine Gruppe normale Therapie, so wie immer, oder eben
was
dieses
anders.
Spezielle, das wir da angeboten haben. Und das nennt sich Case Management. Das heißt, die Patientinnen und Patienten wurden vierteljährlich konsultiert, auch im Hausbesuch.
Und dann hat man geschaut.
Und dann hat man eben die beraten über zum Beispiel, welche Medikamente nehmen sie ein. Man hat sie beraten, was machen die Medikamente, warum ist es wichtig, die regelmäßig einzunehmen, warum ist es wichtig, Blutzucker, Blutdruck, Puls zu kontrollieren, wie äußern sich zum Beispiel Symptome einer beginnenden Herzinsuffizienz, also sprich, dass das Herz sich in einem Notzustand befindet und nicht mehr so gut leistungsfähig ist. Wie sind da die Vorzeichen? Was kann ich frühzeitig dafür oder beziehungsweise dagegen tun? Also solche Dinge hat man besprochen. Und Ernährung auch angeschaut, hat sich auch zum Beispiel daheim, sind Stolperfallen da? Also war ja alles nicht medikamentös im Sinne von, man hat in dieser Gruppe keine neuen Medikamente gegeben, sondern die Medikation hat weiterhin Hausärztin, Hausarzt, Kardiologe, Kardiologin und so weiter. Mhm. Also da hat man sich so auch nicht eingemischt, was das anbelangt. Und da hat man schon gesehen, dass eben diese Gruppe des Case-Managements bessere Lebensqualität hatte und auch, wir haben das 3 Jahre zum Beispiel verfolgt, nach 3 Jahren auch einen kleinen Vorteil im Überleben hatte.
Mhm. Genau. Und da haben Sie gemerkt, da passiert was.
Ja, und man haben ja, natürlich, es ist ein Beispiel, wir haben natürlich mehrere, also zum Beispiel eine Asthma-Studie haben wir durchgeführt, also für Rehabilitationsmaßnahme. Ja. Das wird ja auch ganz selten eigentlich wissenschaftlich begleitet.
Aber Sie haben gemerkt, da passiert was, wenn es bei Männern und Frauen,
und ja, zwar unterschiedlich, und, oder? Und eben so Bevölkerungsstudien. Und da ist es eigentlich am meisten oder am ehesten aufgefallen. Also es ist so, dass Frauen, also mal platt gesagt, länger, aber in schlechterer Gesundheit leben. Und also im Vergleich zu Männern. Und da ist es so, dass Frauen ein anderes, oder vielleicht ist es so, dass das dahinter steckt, aber sie geben eine andere Lebensqualität an. Und zwar eine schlechtere Lebensqualität als Männer bei der gleichen Erkrankung. Und das ist in so Bevölkerungsstudien aufgefallen. Also das waren keine Interventionen, sondern man hat da einfach bevölkerungstechnisch eine Gruppe, also eine Kohorte, immer die gleichen Menschen befragt. Und das vielleicht so alle 4-5 Jahre. Und da hat sich herausgestellt, dass Frauen eine schlechtere Lebensqualität angeben als Männer. Und auch, wenn man so Krankheitsbilder anschaut, also zum Beispiel Diabetes.
Mhm. Und das lässt welchen Schluss zu?
Wieso ist das so? Ja, genau.
Wieso ist es so?
Also das ist ja ganz häufig so, dass wir in der Wissenschaft was beobachten und die Erklärungen, die müssen wir uns dazu denken, beziehungsweise andere Publikationen heranziehen, ob die Erklärung, die wir im Kopf haben, sich mit diesen Beobachtungen deckt. Und da lässt sich das schon sehr, oder der Schluss ist da schon sehr nahe, dass man davon ausgeht, dass Frauen ein besseres Körpergefühl haben, eine bessere Beobachtung, häufiger zum Arzt gehen, wenn was ist, ein anders kommunizieren, darüber sprechen ist natürlich dann auch im Bewusstsein, ja, mir geht's nicht so gut, da tut was weh, und Männer das eher
erst einmal wegdrücken. Oder also bitte, wir reden jetzt auch ein bisschen im Klischee, ja, aber es ist schon
das
wahr.
Ist
ja,
schon ja, ja. Etwas wahr, ja. Genau, dass Männer halt einfach dann nicht zum Arzt gehen, genau, und erstmal, also so dieses starke Männerbild, nicht krank zu sein, alles zu managen, nicht schwach zu sein, und Krankheit macht ja schwach, ganz klar, Abhängigkeit, und das ist eigentlich nicht so das Thema der Männer. Und das sieht man in vielen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel aus Kassendaten die Erkenntnis, dass Männer, wenn sie in Rente gehen, erstmal krank werden. Aber warum ist das so? Gibt es 2 Erklärungen. Die eine ist, Männer haben dann erst Zeit, zum Arzt zu gehen, oder nehmen sich die Zeit, oder haben ein anderes Bewusstsein, merken auf einmal, naja, das ist nicht so in Ordnung, oder sprechen auch mit anderen mehr darüber, du solltest mal zum Arzt gehen, du solltest das mal anschauen lassen, und zack, haben wir natürlich eine Diagnose, was sich in den Kassendaten dann niederschlägt. Mhm. Weil wenn man Kassendaten auswertet, dann haben wir ja nur die Möglichkeit, die diagnostischen Dinge anzusehen, die da sind.
Das ist die eine Erklärung. Die andere wäre vielleicht die Psyche, oder?
Die andere wäre, genau, weil es ist schon noch so, also besonders bei der Generation, die jetzt in Rente gegangen ist, also sprich, wo man das sieht.
Oder gerade geht.
Dass dieses Männer- und Frauenbild und die Frauenrollen und Männerrollen noch sehr oder strikter verteilt waren und die Männer nur in Anführungszeichen das Standbein Arbeit hatten. Und Frauen sehr häufig 2 Standbeine haben oder nur die Standbeinfamilie. Auf alle Fälle ist es so, dass dieses Rentegehen ist nicht dieses Gerütteltwerden und dieses Problem der Neufindung, der Neuorientierung. Da sind Frauen können wesentlich gelassener damit umgehen, weil sie noch ein 2. Standbein haben, nämlich die Familie.
Ja, weil sie sich vielleicht auch im Laufe ihres Lebens immer wieder sehr neu orientieren mussten.
Das auch. Mhm. Sie haben immer schon mehrere Brüche gehabt. Also genau, mit Kindern, also vorher berufstätig, dann die Kinder, dann dieses Arrangement, wie mache ich das, Halbzeit, ganztags arbeiten, Familie zusätzlich und so weiter. Und das weiß man ja, dass trotzdem bei den Frauen die größere Last auf den Schultern ist. Und ganz bildlich gesprochen, sie haben nur ein Bein und das wird ihnen weggehackt.
Ja.
Dann müssen sie sich mehr darappeln, wie wenn sie zwei Beine haben und eins kickt weg.
Also das war so, da sind Sie mit dieser Gendermedizin in Berührung gekommen oder haben einfach die Erkenntnisse auch selber gesehen und dann haben Sie gesagt, das ist mein Thema, das vertiefe ich, das möchte ich auch ausbauen.
Also wir haben uns ganz im Team auch ganz häufig darüber unterhalten, wieso ist denn das so, ist das wirklich plausibel oder sehen wir da irgendwelche falschen oder interpretieren wir das falsch oder haben Frauen vielleicht auch nur in der Befragung eine andere Angabe oder ist das wirklich, in Anführungszeichen, wirklich so bei Frauen? Und da haben wir uns ganz häufig auch im Team drüber unterhalten. Und ich habe eben dann diese Anzeige, die Stellenanzeige in der Münchenklinik gesehen, dass sie eine Fachreferentin für Gendermedizin suchen. Und das war für mich einfach so ein Wow,
ja, das ist, genau, das ist es. Jetzt.
Genau.
Das ist schon eine ganze Zeit lang her jetzt, gell? Das sind schon wieder 15 Jahre, oder?
Nein,
so lange also nicht.
Seitdem ich da bin, sind es jetzt 7 Jahre.
7 Jahre.
Genau. Aber dieses Thema, dass eben diese Unterschiede gibt, das ist ja seit 20 Jahren letzten Endes, dass ich das sehe.
Aber das war die Klinik eigentlich ein bisschen ihrer Zeit voraus, kann man das so sagen? Das
absolut.
War ja, gell?
Diese Stelle, die hat es ja vorher, bevor ich die jetzt übernommen habe, die Vorgängerin ist in Rente gegangen und das war ganz klar, dass das ein Alleinstellungsmerkmal letzten Endes der Münchenklinik und das haben wir engagierten Stadträtinnen, also wirklich, da haben sich echt die Frauen zusammengeschlossen aus parteiübergreifend wohlgemerkt, also das war jetzt nicht eine einzelne Partei, die dann gesagt hat, das möchte ich tun und haben gesagt, wir möchten, dass diese geschlechterspezifische Medizin an der Münchenklinik etabliert wird, dass die Münchenklinik was dafür tut, um zwar in beiden Bereichen, also sozusagen Öffentlichkeitsarbeit nach außen und auch nach außen, was Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und so weiter betrifft, aber eben auch innerhalb der Münchenklinik in der Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Und seitdem kümmern Sie sich um das Thema. Wir vertiefen es gleich. Bis hierhin vielen Dank. Geschlechtersensible Medizin, also tatsächlich der medizinische Unterschied zwischen Männern und Frauen und was der dann eben bei Erkrankungen und Diagnose und Therapie bewirkt. Das ist heute unser Thema, zusammen mit Dr. Hildegard Seidel von der München Klinik. Wir haben gerade ein bisschen gehört, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, warum Sie da sozusagen dafür angefangen haben zu brennen. Vielleicht können wir mal ein, zwei wirklich markante Beispiele hernehmen, um so explizit zu erklären, warum das so wichtig ist. Nehmen wir mal an, Thema Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt, ein Mann, eine Frau.
Ja, Thema Herzinfarkt, das ist ja sozusagen die Geburtsstunde eigentlich der Gendermedizin, weil man in den 80er Jahren gesehen hat, dass Frauen am Herzinfarkt sehr häufig versterben im Gegensatz zu den Männern. Und da haben sich dann Ärztinnen, also das waren wirklich Ärztinnen, die sich darum gekümmert haben und haben da mal die Daten ausgewertet und haben gesehen, ach, der Herzinfarkt bei Frauen hat andere Symptome.
Also äußert sich,
genau.
Also die Warnsymptome, die wir genau, so landläufig
genau. Und
kennen.
Und das war der Grund, warum Frauen entweder gar nicht oder zu spät diagnostiziert wurden und das war mit ein Grund, also es gibt mehrere Gründe, aber es war mit ein Grund, warum Frauen eben wesentlich häufiger am Herzinfarkt verstorben sind.
Was sind denn die Symptome, genau. Symptomatik bei Männern und Frauen?
Also bei den Männern, also man spricht, jede Gendermedizinerin und jeder Mediziner, der kriegt einen Schreikrampf, wenn er das jetzt hört.
Ist aber, schon klar, aber ich glaube, man kann es ja deutlich machen.
Wir müssen es auch wirklich so aufbereiten, dass jeder versteht, dass jeder gut versteht. Und diese typischen Herzinfarktsymptome, die man meint zu kennen, die sind eben dieses plötzlich einsetzende Brustschmerzsymptom mit Ausstrahlung in den linken Arm, mit eventuell Luftnot oder ein Angstgefühl, weil man wirklich merkt, oh, da ist was Grobes nicht in Ordnung. Das ist nicht bloß irgendein kleiner Schmerz, sondern man spricht auch vom Vernichtungsschmerz. Also sprich wirklich Feuer unterm Dach. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, dass dann das sehr schnell zum Arzt bringt. So ein, ja.
Und der Arzt auch sehr schnell reagiert, wenn einer kommt und sagt, mir tut der Arm weh.
Genau, und dann vielleicht auch noch Schweißausbrüche und also wirklich sehr schwer, plötzlich sehr schwer erkrankt. Und diese Symptome wurden eigentlich in der also als Präventionsmaßnahme im Sinne von Vorsicht, das könnte Herzinfarkt sein, immer in der Bevölkerung verbreitet. Sodass eigentlich jeder gedacht hat,
jeder, ja.
Genau, also Vorsicht, wenn jemand so ein Symptom hat, dann bitte zum Arzt. Und das ist so, dass die Männer wesentlich häufiger dieses Symptom haben. Es gibt auch Männer, die dieses Symptom nicht
wir
haben.
Wir verallgemeinern grob
genau,
natürlich, ja.
Aber Frauen wesentlich häufiger ein anderes Symptom als Leitsymptom spricht man in der Medizin. Und zwar als Leitsymptom eben so gastrointestinale Beschwerden, also sprich Magenschmerzen. Und wenn man sich die Anatomie anschaut, dann sieht man, dass Herz und Magen ja relativ nah beieinander liegen. Und dieser Oberbauchschmerz eben eigentlich so eine Ausstrahlung vom Herzen ist, aber sich als Oberbauchschmerz äußert und man denkt, ja klar, da ist der Magen, also mir ist schlecht. Und dann kommen auch die Symptome dazu, wie Übelkeit, so Atemnot, dass man, ich kriege so schwer Luft und bin total müde und matt. Dieses schwere Müde- und Mattigkeitgefühl, das auch eigentlich eine schwere Erkrankung anzeigt, genau,
ja.
Ist so, dass eben das aber dann anders von den Frauen auch interpretiert wird.
Mhm.
Jeder hat schon mal einen Magen-Darm-Infekt gehabt mit furchtbarer Übelkeit, Erbrechen und dementsprechend auch Mattigkeitsgefühl. Aber da kommt das Mattigkeitsgefühl eigentlich erst hinterher, also so sozusagen im Nachgang, weil man so viel Elektrolyte verliert und so weiter. Und da beim Herzinfarkt ist das aber anders. Da ist das eigentlich eher vorher schon und dann kommen die Symptome.
Ja.
Und bei diesen unspezifischen Symptomen, weil man es eben dem Magen zuordnet, das sind gar nicht unspezifisch, weil das eben auch ganz klar ist, dieses Ausstrahlung, die Ausstrahlung vom Herzen an den Magen. Also einfach nur eine andere Richtung. Nicht Schulterarm, sondern eben nach unten weg in den Magen.
Und dann passiert natürlich im Worst Case, im schlimmsten Fall, dass, also klar, der Mann äußert es, entweder weiß er es selber oder er hat eine Frau, die das sagt oder jemand in seinem Umfeld sagt,
genau,
ab zum Arzt sofort.
Genau, so
und die Frau äußert ihr's.
Genau.
Und jeder sagt, ja so, dann legst du dir mal hin, Wärmeflasche.
Genau.
Also
wieder,
wie gesagt,
genau,
überspitzen die
mal.
Situation jetzt vielleicht ein bisschen, aber im Prinzip vorstellbar. Genau,
ja,
so.
Und man hat sogar Untersuchungen, also selbst wenn Frauen so klassische Symptome haben, auch mit wirklich Brustschmerz, dann gibt es zwei verschiedene Probleme. Das eine ist, Frauen bekommen später ihren Herzinfarkt, weil wir gut geschützt sind, circa 10 Jahre durch die hormonelle Lage noch. Dann kommen die Wechseljahre, dann brechen die Östrogene weg und dann ist es so, dass Frauen eigentlich 10 Jahre später den Herzinfarkt kriegen. Jetzt sind die Frauen 10 Jahre älter.
Mhm.
Wir wissen, die Frauen sind häufig dann schon alleine, weil der Partner schon gestorben ist, weil Frauen eine höhere Lebenserwartung haben. Das heißt, wenn Frauen am Herzinfarkt erkranken, dann sind sie häufig schon alleine. Männer sind häufig noch in der Partnerschaft lebend. Und da weiß man auch, selbst wenn ein Mann einen Herzinfarkt hat und der dann sagt, ich möchte zu Hause bleiben, nein, da rufen wir jetzt keinen Notarzt, weil die Frau sagt, ja, du hast einen Herzinfarkt, da rufen wir jetzt einen Notarzt. Und der Mann sagt, nein, ich möchte auf keinen Fall ins Krankenhaus, wer möchte das schon? Dann sagt die Frau, auf keinen Fall, ich rufe den Notarzt. Umgekehrt, wenn es ist gleiche Bild. Frau hat die Beschwerden, Mann sagt, ich rufe jetzt einen Notarzt, sagt die Frau, nein, da warten wir jetzt und es wird schon wieder und ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Was sagt der Mann? Wenn du meinst. Weil, und zwar das ist nicht böse gemeint, sondern die Kompetenz der Gesundheit liegt traditionell in der Familie bei der Frau. Jetzt derjenige, der schon jahrelang die Kompetenz hat, kriegt auch die Kompetenz zugeschrieben. Wenn Frau sagt, nein, da warten wir jetzt, dann
das wird schon wieder werden.
Sagt Mann, okay, du hast, also innerlich sozusagen, okay, die Kompetenz liegt bei dir, deswegen glaube ich dir, deswegen machen wir das jetzt so, wie du sagst. Umgekehrt sagt Frau, du gehst jetzt ins Krankenhaus, dann wird das so gemacht.
Das ist jetzt innerhalb der Familie so. Aber natürlich sind sie auch darauf angewiesen,
auch
dass der Helfende,
genau,
und der entweder kommt oder zu dem man geht, es erkennt.
Genau, also wenn ich dann so weit bin sozusagen, dass ich dann beim Arzt bin, dann traue ich mir wirklich zu sagen, dass die allermeisten Ärztinnen und Ärzte wissen, dass sich diese Symptome bei Männern und Frauen unterscheiden können. Und besonders, wenn ich im Krankenhaus aufschlage. Vielleicht gibt es noch ältere Hausärztinnen und Hausärzte, die es nicht wissen. Aber also ich glaube es einfach nicht. Also ich denke, dieses Wissen ist schon so alt, dass jeder Arzt, jede Ärztin das auch gut weiß und auch gut einschätzen kann. Ja.
Gibt es auch umgekehrt? Gibt es etwas, was eigentlich die Frauen eher haben oder leiden, wo man bei Frauen schneller diagnostiziert als beim Mann?
Ja, also ganz, ganz klassisch ist zum Beispiel die Osteoporose.
Aha.
Also jeder weiß, klar, Wechseljahre, dann gehen die Hormone runter. Deswegen gibt es einen Knochenabbau, Knochenschwund, der bei Frauen wesentlich häufiger und wesentlich dramatischer erfolgt als bei Männern. Aber natürlich gibt es die Osteoporose bei Männern auch. Und es gibt, man spricht so von Schlüsselfrakturen. Also wenn ich mir zum Beispiel das vordere Handgelenk breche oder eine Wirbelkörperfraktur habe oder dieses ganz typische Oberschenkelhalsfraktur, dann spricht man von Schlüsselfrakturen. Da muss es klingeln. Das heißt, wenn das jemand hat, dann muss nachgeschaut werden, ob eine Osteoporose vorliegt. Bei den Frauen klingelt
das sofort,
da wesentlich häufiger.
Sagt man sofort, oh, hier haben einen Knochenbruch, sie sind so und so alt, da müssen wir jetzt aber gucken.
Genau. Ja. Und bei den Männern, da wird es dann eher vernachlässigt und eben nicht daran gedacht, dass es sein könnte. Genau. Depression ist ein weiteres Krankheitsbild. Also da ist es so, dass sich dort die Symptome von Männern und Frauen unterscheiden. Und zwar, ich sage jetzt mal, in die andere Richtung. Also Frauen haben häufiger dieses Symptom, das man meint zu kennen. Also so sozialer Rückzug, Müdigkeit, eben totale Antriebslosigkeit, genau, Traurigkeit. Also
so unbestimmte Traurigkeit, so
ja,
man kann gar nicht keinen Grund benennen, wirklich.
Und da klingelt es bei allen.
Ja.
Also bei den Freunden, bei der Familie, bei den Frauen selber. Könnte ja eventuell eine Depression sein. Ich gehe jetzt mal zum Arzt und lasse das abklären. Männer haben, nicht immer, aber zum Teil, andere Symptome, die sich ganz anders äußern. Eher Aggression, also schon auch sozialen Rückzug, aber absolutes Abstreiten, dass irgendetwas mit ihnen nicht in Ordnung sein könnte. Eher so, die stürzen sich so in Suchtverhalten rein und das kann alles sein.
Aha, das ist nicht unbedingt Alkohol, das gibt
nein,
auch andere Süchte.
Sex, Internet, Arbeit, also die
Kaufsucht.
Graben sich total in die Arbeit ein und schotten sich von allem ab und nur dieses eine, also was eben so Sucht ist, nur dieses eine ist dann wichtig und alles andere wird dem untergeordnet. Und wenn man das abspricht oder anspricht bei den Männern, dann gibt es da absolute Abwehrhaltung mit eher sehr aggressivem Ton. Und
ich
auch
noch mal,
Wutausbrüche.
Wir generalisieren gerade sehr stark, aber
genau.
Es ist Fakt, dass das oft so abläuft.
Genau, also das ist sozusagen dieses Symptom der Depression, das eben Männer eher betrifft und Frauen eben dieses klassische Symptom, das man meint zu kennen und dann eben diese Therapie und die Diagnostik schneller eingeleitet wird. Und da sind die Männer absolut im Hintertreffen, und zwar aus vielen Gründen. Erstens ist es immer noch so, dass die Depression eine stigmatisierte Erkrankung ist.
Was ein Schmarrn ist, weil ich sage, das müssen wir immer wieder sagen, auch in dieser Sendung haben wir solche Themen und greifen sie auf, dass ein großer Prozentsatz der Bevölkerung einmal im Leben zumindest in eine depressive Phase kommt.
So ist es, genau. Und sich möglichst schnell auch helfen zu lassen, das ist ganz wichtig, auch für die Prognose für der Erkrankung. Und da ist es eben so, dass Frauen da wesentlich, also das Hilfesucheverhalten ist anders, aber trotzdem ist es auch stigmatisierend. Also es ist nicht so, dass Frauen ohne Stigmatisierung aus dieser Erkrankung oder mit dieser Erkrankung leben. Aber bei Männern ist die Stigmatisierung noch wesentlich größer, weil es überhaupt nicht zu diesem starken Männerbild passt. In unserer Gesellschaft ist nach wie vor schon noch da ist.
Absolut.
Also ist nicht so, dass das jetzt, dass wir das nicht mehr haben.
Mhm.
Und deswegen ist es für die Männer dreifach schwierig sozusagen. Das erste ist überhaupt, sich selbst Hilfe zu holen, anzuerkennen, einzusehen, zu merken, ich komme da selber nicht mehr weiter. Das zweite ist, diese Stigmatisierung auszuhalten und dann trotzdem zu gehen. Und das dritte ist eben, diese anderen Symptome zu haben. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass die Zahlen, dass Frauen zweimal so häufig an einer Depression erkranken als Männer, vielleicht nicht ganz stimmen. Mhm. Sondern dass da vielleicht viele verdeckte Fälle gibt, die eben...
Das glaube ich unbedingt, weil ich glaube auch, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber ich denke, das kann man schon sagen, dass leider die Suizidrate aber im gewissen Alter bei Männern...
Das ist in jedem
Bereich. Ist das falsch?
Mhm. Ist in jedem Bereich. In jedem Alter ist die Suizidrate höher bei Männern.
Also in jedem Alter?
In jedem Alter.
Nicht nur...
Durchgehend in allen Altersgruppen.
Genau. Ist ja auch ein Thema.
Ja, absolut. Ja. Gibt es ja diese Gesetzesinitiative, Suizidprävention, Prävention eben oder Alleinsein, Einsamkeits, dass man eben diese Menschen, die unter dieser Einsamkeit leiden, dass man da etwas macht, aber es hinkt alles sehr. Überhaupt Präventionsangebote.
Es hängt alles mit allem zusammen.
Da könnte man, glaube ich, Stunden füllen. Ja. Also was Präventionsangebote anbelangt, weil wir heute immer noch nicht maßgeschneiderte Präventionsangebote haben. Also zielgruppenorientierte Präventionsangebote für Jüngere, für Ältere, für Männer, für Frauen, für Berufstätige, für Alleinerziehende, für überhaupt für Eltern mit kleinen Kindern, mit großen Kindern. Da denkt man, ja, Raucherentwöhnung. Gibt eine Prävention Raucherentwöhnung. Ja, aber das ist halt nicht, dass eines für alle passt.
Wir zahlen immer für die Folgen. Wir zahlen nie dafür, es zu verhindern. So dabei wäre das der schlauere Weg.
Ja, genau. Und dann gibt es eben diese Prävention, die eben, ich sage jetzt, sich an das Individuum richtet. Und dann gibt es aber die Verhältnisprävention. Das heißt, wir müssen die Verhältnisse verändern. Rauchergesetz. Ganz klar, die Zahlen haben sich seitdem absolut rückläufig entwickelt. Was jetzt so wieder in der Diskussion steht, Zuckersteuer. Ja, Heiland. Wir schaffen es einfach nicht, dass wir da was auf die Wege bringen.
Ja,
das ist Verhältnisprävention.
Das ist ärgerlich.
Stimmt. Man kann nicht diese gesundheitliche Verantwortung immer dem Individuum voll auf die Schultern legen. Natürlich ist es so, dass man einen großen Teil der Verantwortung selber hat und auch umsetzen muss. Aber gerade das mit dem Rauchen,
naja, mit dem Zucker ist schon ein großes
oder
Thema, wenn
sich
Kinder anschauen heutzutage.
Genau.
Wenn es halt die Lebensmittel gar nicht in der Masse gäbe,
genau,
oder sie zumindest weniger Zucker nur beinhalten dürften.
Ja, genau.
Und da, glaube ich, können wir leider nicht so richtig auf die Selbstkontrolle der Hersteller setzen.
Nein, überhaupt
nicht. Die machen
nicht das,
was sie dürfen, und zwar so lange, wie man sie lässt.
Ganz genau, ganz genau. Und auch eben nicht das Ganze aufs Individuum abladen. Oder wie gestalte ich die Städte? Schaffe ich Bewegungsangebote? Schaffe ich Parks, wo ich sage, ja, lass uns jetzt doch mal als Familie da hingehen und dann hüpfen wir da irgendwo drüber oder können im Schatten spazieren gehen und so. Also man sieht, es ist definitiv so, dass man da eben den Staat oder die Gemeinde, die Kommune, egal, braucht.
Wir haben jetzt einen kleinen Schlenker gemacht,
genau,
macht
genau
nichts von unserem Thema weg, kommen aber gleich drauf zurück. Geschlechtersensible Medizin, das ist heute unser Thema, und wir haben gerade sehr eindrücklich, finde ich, gehört, warum es wirklich einen Unterschied macht, ob ein Mann oder eine Frau mit der gleichen Krankheit zum Arzt geht, ob er überhaupt rechtzeitig geht, ob er schnell genug richtig diagnostiziert und dann vielleicht auch richtig behandelt wird. Pharmazie wird uns nächste Stunde noch beschäftigen. Wie verbreitet ist denn Ihr Thema in der Ärzteschaft selber? Also setzt sich das durch? Ist es gerade dabei, sich durchzusetzen? Bei den Jungen, die wissen das alle schon. Also wie ist da die Lage?
Schön wäre es, wenn die Jungen das alle wüssten.
Müsste man es gelehrt bekommen, gell,
an den Universitäten. Genau so, ja. Also wenn wir da an die Uni-Landschaft schauen, dann sehen wir bis jetzt 3 Universitäten in Deutschland, wo überhaupt geschlechterspezifische Medizin gelehrt wird und das auch nicht verpflichtend.
Welche sind das?
Also,
mich jetzt gerade interessieren.
Ist die Charité in Berlin, dann Bielefeld und... Oh Gott, jetzt fällt mir die
Ist wurscht, also eine dritte.
Genau.
Mhm. Ja. Das sind 3 Stück von so vielen.
Ui. Genau.
Wenig.
Und das ist, ja, es ist so ein Zwiespalt. Geschlechterspezifische Medizin ist ja ein Querschnittsthema. Das ist ja nicht so, dass das eine Krankheit oder nur 5 Krankheiten betrifft, sondern das zieht sich ja Wenn man genau hinschaut, durch alle Bereiche, genau. Und wir sehen, sobald ein Thema von den Forscherinnen und Forschern aufgegriffen wird, dann ist es wie so ein kleiner Ball, der dann ins Rollen kommt und dann schaut der oder diejenige dahin, wie wirken Medikamente bei dieser Erkrankung, wie sind die Symptome, wie sind die Therapieverläufe, die Prognosen und so weiter. Also gibt es ja viele verschiedene Dinge, wo man hinschauen kann, das Verhalten, wie gehe ich mit der Erkrankung um, das ja alles den Heilungsverlauf beeinflusst. Und da ist es so, wenn man in die Forschung schaut, ist das immer noch kein Standard bei jeder, zum Beispiel bei Medikamenten oder auch nicht medikamentöse Interventionen, dass man schaut, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das wäre eigentlich ein Muss, dass das durch alle Disziplinen ganz klar ist, ein Goldstandard, so spricht man auch in der Forschung, dass eben immer, wenn ich eine Forschung mache, dass ich dann hinschaue, gibt es verschiedene Outcomes oder verschiedene Symptome oder was weiß ich, irgendwas Verschiedenes, was ich heute gerade anschaue, zwischen Männern und Frauen. Und das ist eigentlich, also es gibt verschiedene Journals, wo man dann eben diese Ergebnisse publiziert. Und da gibt es verschiedene, die drauf schauen und drauf Wert legen, dass diese Unterschiede publiziert und angeschaut werden. Aber es gibt auch viele, die da noch keinen so großen Wert drauf legen. Also man sieht, die gesamte Forschungslandschaft ist noch gar nicht so weit, dass das sozusagen ein absoluter Standard ist, immer dahin zu schauen. Hat verschiedene Gründe.
Ja, klar.
Forschung wird teurer.
Ja.
Ich brauche ungefähr zweimal so viel Probanden, weil ich ja nachher meine Probanden teile. Das hat statistische Gründe. Und dann habe ich sozusagen bloß ein halbes Kollektiv, also nur halb so große Gruppe. Und dementsprechend brauche ich von Haus aus eine doppelt so große Gruppe, wenn ich die teile, damit meine Forschungsergebnisse noch stabil bleiben. Ich habe mich schon mit vielen aus der Pharmaindustrie unterhalten, weil ich eben gesagt habe, ja, Da ist noch viel zu tun, dann sagen die alle unisono, ja, aber wir schauen ja, ob es statistisch signifikante, so spricht man eben, Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und da gibt es keine statistisch signifikanten Unterschiede. Es kann gar keine statistisch signifikanten Unterschiede geben, wenn ich meine Studie nicht von Haus aus darauf auslege, diese dann nachher zu teilen. Und Das ist völlig absurd, dann diese Begründung heranzuführen.
Da müssen wir nachher noch drauf eingehen, nach den Elfo-Nachrichten, über dieses Thema Medikamente und Pharmazie und auch da wieder Männer und Frauen und wie unterschiedlich das wirkt zum Teil und solche Sachen.
Genau, aber das ist sozusagen der Startschuss, die Forschung. Dann ist das Nächste ist die Lehre. Forschung und Lehre hängen sehr, sehr zusammen. Und wenn nicht geforscht wird, ausgiebig und ich sage jetzt mal prinzipiell, dann wird auch nicht ausgiebig und prinzipiell gelehrt, weil das immer die gleichen Menschen sind, also weil Forschung und Lehre zusammenhängt.
Und in der Praxis jetzt bei Ihnen in München schaut es natürlich wahrscheinlich gut aus oder ein bisschen anders aus zumindest, weil Sie ja auch da sind.
Man kann sagen, ein bisschen anders, genau. Ja. Also wir machen sehr viel Fort- und Weiterbildungen, Fachtage organisieren, also nach außen und nach innen. Und vor allen Dingen die Oberärztinnen und Oberärzte und Chefärztinnen und Chefärzte sind dem Thema gegenüber sehr zugeneigt. Und
einfach aufgeschlossen.
Genau. Und wenn natürlich von oben eine gewisse Sichtbarkeit da ist, dass die das sehen und dass die das ernst nehmen, dann setzt sich das schon nach unten durch. Und da gehört natürlich Therapie, Diagnostik, auch vielleicht auch Verhaltensweisen, die unterschiedlich anzuschauen oder auch im Kopf zu haben, dazu.
Spannendes Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Und wir sprechen nach den 11 Uhr Nachrichten sehr gerne mit Ihnen weiter. Bis hierhin, vielen Dank.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Gendermedizin ist heute unser Thema, aber unser Studiogast, Dr. Hildegard Seidel, die Fachreferentin für Gendermedizin an den München Kliniken, sagt, eigentlich wäre sie lieber, wir würden geschlechterspezifisch sagen, weil Gender so ein Kampfausdruck geworden ist. Wir haben in der ersten Stunde, in der wir uns unterhalten haben, schon gehört, dass es wirklich so ist, dass sich Krankheiten bei Männern und Frauen anders äußern. Das kann relativ in Anführungszeichen harmlos sein, dass vielleicht ein Mann schneller mal einen Schnupfen kriegt als eine Frau, weil er wirklich ein anderes Immunsystem hat. Es kann aber auch dramatisch sein, dass vielleicht ein Herzinfarkt bei einer Frau nicht gleich erkannt wird, weil er sich anders äußert als bei einem Mann. Gleich geht es um zwei Themen, die auch, ich sag mal, zur Volksgesundheit sozusagen immer dazugehören, nämlich Blutdruck und Cholesterin. Ein Thema, mit dem sehr viele Männer und Frauen konfrontiert werden im Laufe ihres Lebens, wenn sie ein bisschen älter werden, ist vermutlich der Bluthochdruck und das Cholesterin. Und auch da haben Sie Erkenntnisse dazu.
Mhm. Wir sehen in der Versorgungsforschung, dass Frauen nicht ausreichend und nicht leitliniengerecht versorgt sind, wenn ein also das besteht dann bereits, die Diagnose Bluthochdruck und Hypercholesterinämie, also zu hoher Cholesterin. Genau. Und trotzdem werden sie nicht medikamentös versorgt. Aha. Das ist das, was wir in den Daten sehen. Also zum Beispiel in den Krankenkassendaten. Können wir ja nicht hingehen und sagen, also lieber Arzt, liebe Ärztin, verschreibst du es nicht? Oder liebe Patientin, lieber Patient,
nimmst du es nicht?
Willst du es nicht? Verträgst du es nicht? Also, sondern wir sehen nur, da stimmt was nicht. Und da sehen wir das wesentlich häufiger, dass da was nicht stimmt bei den Frauen im Vergleich zu den Männern.
Sie kriegen zu viel, zu wenig?
Zu wenig.
Zu wenig.
Genau. Also man spricht von einer Unterversorgung und keiner leitliniengerechten Versorgung.
Mhm. Wie erklären wir das jetzt wieder?
Ja, wie erklären wir das jetzt? Genau. Da müssen wir sozusagen andere Forschungsbereiche mit dazu nehmen. Und da sehen wir schon, wenn zum Beispiel Frauen gefragt werden, Cholesterinsenker verschrieben? Wurde das schon mal thematisiert? Ja, wurde. Ich möchte sie nicht nehmen. Und da stehen diese Nebenwirkungen häufig im Vordergrund. Also bei den Cholesterinsenker diese Muskelschmerzen. Und lange Zeit hat man gesagt, ja, die gibt es ja gar nicht. Also die Muskelschmerzen, das ist, da gibt es keine statistisch signifikanten Auffälligkeiten. Ja, ganz selten kommt es vor und so weiter. Und mittlerweile hat man eben im großen Stil gesammelte Daten ausgewertet, getrennt nach Männern und Frauen und hat klar gesehen, dass bei Frauen die Statine, also die Blutdrucksenker, häufiger diese Muskelschmerzen machen. Nicht häufig, nicht verwechseln, gell? Mhm. Aber häufiger als bei Männern. Und das ist etwas, da haben Frauen wesentlich mehr Angst. Frauen sind aufgeklärter, die sind die kritischeren Patienten. Sie informieren sich mehr. Es hat so zwei Seiten der Medaille eben. Mhm. Eben diese Kritik oder auch diese übertriebene Angst, dass vielleicht etwas passieren könnte. Auf der anderen Seite kann man mit natürlich schauen, gibt es Möglichkeiten, dass man die Cholesterinsenker niedriger dosiert. Und das ist die zweite Krux, weil eben noch nie und auch bei der Erforschung der Blutdrucksenker wurde ja nicht geschaut, ist es notwendig, eine andere Dosierung bei Frauen und Männern zu wählen. Wenn nicht geschaut wird, gibt es eine Dosierung, genau. Und die wird dann eben für alle verwendet.
Und da sind wir schon wieder beim Thema, weil es auch das funktioniert nicht.
Oft nicht. Ja, aber genau aus dem Grund. Mhm. Wenn ich in der Forschung nicht ganz klar vor, und da geht es nur um Vorschrift, also das ist ganz klar. Forschung wird genauso gemacht, wie es vorgeschrieben wird. Und da muss ich einfach vorschreiben als Gesetzgeber, dass die geschlechterspezifischen Dinge angeschaut werden müssen.
Und haben wir aber eigentlich, oder?
Eigentlich, aber uneigentlich. Aber genau mit der Maßgabe, ja klar wird es angeschaut, aber es werden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Ich kann keine signifikanten Unterschiede feststellen, wenn ich nicht von Haus aus meine Forschungsfrage darauf ausrichte, weil, so ein ganz kleiner Ausflug in die Statistik, also laienhaft gesagt, ich muss einen Zufall herausrechnen. Es könnte ja zufälliges Ergebnis sein, dass bei den Frauen das so ist, bei den Männern so. Und diesen Zufall muss ich herausrechnen. Und da spricht man von statistisch signifikanten Ergebnissen. Und wenn ich meine Gruppe zu klein gewählt habe, dann sehe ich rechnerisch einen Unterschied, aber ich schaffe es nicht, den Zufall herauszurechnen. Und dann spricht man davon, es gibt keine signifikanten Unterschiede. Und wenn es keine signifikanten Unterschiede gibt, gibt es keine Unterschiede. Mhm. Also man kann nicht sagen, ja, es gibt Unterschiede, die sind aber nicht signifikant. Nein, in der Forschung, wenn es etwas nicht signifikant ist, dann gibt es keine Unterschiede. Genau, und das ist das Problem. Das ist
der falsche Ansatz einfach.
Genau. Mhm. Ich kann nicht sagen, ihr müsst geschlechterspezifische Aufdröselung nach dieser gesamten Forschungsfrage machen, wenn nicht von Haus aus dieses mitgedacht werden muss und sprich mein Kollektiv, meine Probandenanzahl dann höher ausgelegt wird.
Aber was machen wir jetzt trotzdem mit dieser Erkenntnis, genau, dass Sie sagen, sowohl beim Blutdrucksenker als auch beim Cholesterin, da sitzt jetzt vielleicht jemand mit Ohren daheim und sagt, und was bedeutet das für mich?
Bleiben wir mal bei den Cholesterinsenkern. Mhm. Das ist ganz einfach, dass man sagt, man nimmt die niedrigste Dosis und die halbiert man. Dann kann man das bei den Frauen machen und die sehen dann, nach 4 Wochen kommen die wieder, wird nur mit Blut abgenommen, sieht man, ist es ausreichend. Wenn es ausreichend ist, wunderbar. Selbst wenn es im Beipackzettel anders drin steht. Aber es ist einfach egal, ob jemand jetzt 4 Wochen oder 3 Monate länger mit dem hohen Cholesterinspiegel rumläuft, weil das erst in Jahren die Gefäße schädigt und nicht innerhalb von 3 Wochen. Beim Antibiotikum darf ich sowas nicht machen. Das ist ganz klar, da kann ich nicht spielen. Aber bei diesen Medikamenten kann ich natürlich die Dosis reduzieren. Und da sieht man eben, dass wenn die Dosis reduziert, entweder bleibt, weil die ausreichend ist, oder reduziert, das nennt man dann eingeschlichen, also mit der niedrigen Dosis beginnen, dann auftitrieren, höher. Mhm. Also höher gehen, dass ein Medikament verträglicher ist. Mhm. Also da hat man sozusagen, oder hätte man 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, ich gebe die niedrigste Dosis, die dann schon wirkt, oder ich fange mit der niedrigen Dosis an, steigere die und erhöhe die Verträglichkeit.
Aber
und das wird nicht gemacht.
Meinen Sie nicht, liebe Frau Dr. Seidel, dass da auch eine gewisse Medizinkritik einfach von Seiten der Patientinnen da ist? Also ich gehöre auch zu denjenigen, die erstmal sagen, wie ich habe jetzt ein bisschen einen Infekt, ich schluck nichts, natürlich schlucke ich nichts, es muss von selber wieder weg, der Körper muss das wegarbeiten, wohingegen der zugehörige Gatte als erstes zur Apotheke rennt. Also da gibt es schon Unterschiede, Entschuldigung, wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf.
Ja, da gibt es, ich sage jetzt mal so ein Rollenklischee, aber häufig wird es eben leider auch erfüllt. Männer haben zu ihrem Körper häufig ein Verhältnis wie zu ihrem Auto. Bitte reparieren, da ist was kaputt. Und dann gibt man das Auto in die Werkstatt und holt es nachher wieder. Und dann ist es wieder einsatzfähig und fährt. Und so ist es oft mit körperlichen Beschwerden. Da stimmt etwas nicht. Also bitte richten. Das heißt, Medikament, okay, dann schlucke ich das. Und es wird auch nicht hinterfragt. Sondern man meint, das ist vielleicht dann ein höheres Vertrauen oder so zum Arzt oder zur Ärztin. Ich glaube es nicht, sondern ich glaube, das ist einfach diese andere Einstellung, die zum eigenen Körper da ist. Und da sehen wir bei Frauen ganz eine andere Einstellung, sehr kritischer. Und es kommt auch schon aus mehreren Gründen. Das eine ist diese höhere Sensibilität dem eigenen Körper gegenüber. Die Zyklusschwankungen. Also Frauen sind häufiger so körperlichen Schwankungen auch unterworfen. Also sprich, diese Sensibilität stellt sich im Laufe des Lebens einfach ein. Dann dieser zweite Kinderkriegen.
Ja,
diese
klar. Ganze, diese auch ganze, da hörst du dauernd in dich rein.
Genau, wie geht's dann dir, noch wie geht's der dir, Wechsel ja? wieder. Also das sind so Brüche drin, die Frauen wesentlich stärker spüren als Männer. Und das ist so ein Grund. Der zweite Grund ist mit Sicherheit der, dass Frauen bis jetzt noch, vielleicht verändert sich das im Laufe der Zeit, so diese Kompetenz in der Familie zugeschrieben bekommen und auch wahrnehmen, was die gesundheitliche Versorgung anbelangt. Aber die eigene Versorgung bleibt ganz häufig auf der Strecke. Das ist mit dem Schuster, der die eigenen Schuhe nicht repariert. Das ist in Anführungszeichen. Das ist mit dem Kfz-Mechaniker, der die Winterreifen nicht frühzeitig aufzieht und so weiter. Also das kennen wir in vielen Berufen, in vielen Kompetenzen, dass die eigene,
der Arzt,
der raucht, genau, dass die eigene eher das ein bisschen vernachlässigt wird.
Gibt's auch da wieder die Frage, gibt es das auch andersrum? Wissen Sie was von irgendeinem medizinischen Bereich, wo es andersrum ist, wo man den Männern sagen müsste, ihr müsst euch mit dem Medikament oder damit ein bisschen mehr auseinandersetzen, das dient man euch nicht an?
Die Vorsorge.
Vorsorge.
Männer, Vorsorgemuffel. Böse, böse. Also da kann man viele Leben retten, wenn man da die Männer wesentlich da schubsen würde in diese ganzen, und zwar egal, was das ist, also Prävention einfach überhaupt, Vorsorgeuntersuchungen, also zum ganz groß ist eben die Prostata-Vorsorgeuntersuchung. Da scheuen sich ja Männer, also wie der Teufel vorm Weihwasser. Es ist einfach so, wir haben Zahlen, es gehen zwischen 30% und 40% aller Männer überhaupt nur zu dieser Prostatakrebsvorsorge. Mhm. Also die gehen da hin, die anderen gehen gar nicht. Und zwar, was auch wirklich das Bände spricht, Frauen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also die gehen 60% zur Krebsvorsorge. Ja. Also wenn wir jetzt nur die Krebsvorsorge, wir sind da auch nicht ganz gut, aber wesentlich besser. Und wenn man, da gibt es einen Sozialgradienten, spricht man da in der Wissenschaft. Das heißt, Frauen hochgebildet, die eben mehr verdienen, einen höheren Bildungsabschluss haben und so weiter. Also wenn man das aufdröselt, dann sieht man, die gehen zu 80% zur Vorsorge. Frauen, die keinen so hohen Bildungsabschluss haben, weniger verdienen, die gehen zu 40% zur Vorsorge. Also da sieht man einen großen Sozialgradienten. Das heißt, auf der anderen Seite, da kann man ansetzen, dass man eine gute Aufklärungsarbeit betreibt, dass man weiß, wenn Ärztinnen und Ärzte Patientinnen aus dieser Kategorie da haben, dann können sie anders mit ihnen sprechen und sie ermutigen und aufklären, dass sie zur Vorsorge gehen. Bei den Männern sehen wir keinen Sozialgradienten. Das heißt, Bildung kann da nichts ausrichten. Mhm. Also das ist da nicht bildungsabhängig, sondern man spricht immer von den Frauen, die eher so gefühlsbetont sind und so weiter. Aber da sind Männer, also was das anbelangt, ja.
Ja, Loriot hat halt auch recht, gell? Männer und Frauen passen nicht zueinander.
Ja, genau. Und da müsste man anders ansetzen. Ja, ja. Also auf der Gefühlsebene eben. Mhm. Also nicht auf der Verstandesebene und auf der Aufklärungsebene. Genau, also das muss ich.
Also es ist ein wahnsinniges Themenfeld, das Sie eigentlich innerhalb Ihrer direkten Kollegen natürlich in München, aber auch bei Ihren Aufklärungsreferaten, Sie gehen ja auch damit an die Öffentlichkeit, das ist ja auch Teil Ihres Jobs, wenn ich das richtig verstanden habe, genau dieses Thema auch an die Leute zu bringen, was Sie da ansprechen müssen. Das ist ja irre eigentlich.
Ja, also ganz, das ist eben so ein breites Feld und deswegen, nur mal ganz einen kurzen Haken schlagen, ist es laut, also von meinen Vorstellungen nicht so sinnvoll, eigene Lehrstühle zu schaffen.
Sondern in jedem Lehrstuhl müsste das ein Thema sein.
So ist es. Mhm. Jeder müsste verpflichtet sein, egal wer, der lehrt.
Ob sich, Innere, ob
genau,
Gynäkologie.
Der muss die Gendermedizin mit unterrichten, mit im Blick haben, mit erforschen und so weiter. Dann, erst dann würde das alles okay sein.
Wenn wir schon gerade beim Thema sind, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, reden wir doch gleich über Medikamente. Pharmakologie und geschlechtersensible Medizin. Pharmakologie wird und wurde ganz lange mit Versuchsreihen getestet, die im Prinzip aus Männern bestanden. Ganz lang.
Ja,
also
ja.
Aus männlichen Testpersonen, das meiste, denke ich. Gell?
Ja, man unterscheidet ja zwischen den Phasen. Also Phase 1 bis 4 gibt es eben. Und bei diesen Phase 1 und 2, da schaut man ja letzten Endes, wie giftig ist ein Medikament. Es ist so, dass es unbedenklich eingesetzt werden kann, in welcher Dosierung. Und das hat noch gar nichts so sehr mit dem Krankheitsbild selber zu tun, sondern man schaut einfach, wie schädlich ist es überhaupt? Und da ist es schon so, dass sich auch heute noch wesentlich weniger Frauen zur Verfügung stellen. Also das hat etwas mit der Risikobereitschaft der Männer auch zu tun, besonders der jungen Männer. Und in dieser Phase 1 und 2, da sind auch heute noch hauptsächlich jüngere Männer. Weil man, das ist etwas, die melden sich halt einfach für die Versuche.
Okay.
Genau, und da sind Frauen zurückhaltender. Natürlich, Frauen haben das Problem, dass die eventuell schwanger werden. Das muss ja absolut ausgeschlossen sein in der Zeit. Und also dann nochmal zusätzliche Risikofaktor. Oder es könnte ja sein, dass zum Beispiel die Eierstöcke geschädigt werden und so weiter.
Frauen,
weil die Eier sind ja schon alle da. Bei den Männern werden die Spermien produziert.
Neu gebildet und
genau,
das ist der große Unterschied.
Das ist eben so, insofern ist da natürlich schon noch mehr ein größeres Problem da, dessen die Frauen sich auch bewusst sind. Aber letzten Endes ist es schon so, dass jetzt momentan zumindest für die Versuchsreihen Männer und Frauen anteilmäßig rekrutiert werden. Aber es wird nicht nachher getrennt ausgewertet. Also das ist das Problem. Momentan haben wir das Problem. Aber wir haben ja viel alte Medikamente, die schon 20 Jahre auf dem Markt sind. Und da war das natürlich sehr wohl noch ein Problem.
Absolut,
dass eben Frauen oder 30 Jahre oder 40 Jahre. Also genau.
Aber was sich eben nicht wegdiskutieren lässt oder nicht wegerklären lässt in dieser ganzen Situation, ist, dass bestimmte Medikamente bei Frauen wirklich anders wirken.
Genau.
Auch anders ist nicht wirken, so wirklich bekannt,
genau,
glaube ich.
Oder eben mehr wirken. Also meistens ist so, wir bringen ja damit niemanden um. Also bis auf ein paar Ausnahmen, also beim Digitalis, also Digitalis-Präparate, da war das früher wirklich so, da hat man das eben nicht so gewusst. Und wenn man dann noch Frauen und Männer getrennt ausgewertet hat, viel, viel später, hat man sehr wohl gesehen, Frauen sind echt daran gestorben, weil sie wesentlich häufiger Überdosierung hatten. Und das ist in den Leitlinien jetzt berücksichtigt, wo eben ganz klar drinsteht, Frauen und Digitalis-Präparate äußerst zurückhaltend einsetzen. Also genau.
Was wäre denn ein Medikament, was relativ gängig ist, wo man sagt, Obacht,
genau,
anders beim Mann als bei der Frau?
Genau. Also Beta-Blocker, ACE-Hemmer, also diese typischen Blutdrucksenker, Angiotensin-Rezeptor-Blocker, das sind eigentlich Medikamente. Da weiß man, es ist im Lancet, das war vielleicht jetzt vor 3 Jahren, 4 Jahren, ein Artikel erschienen, da ist es über Herzinsuffizienzpatienten gegangen, also Patienten, die eine eingeschränkte Herzleistung haben, die ja diese Medikamente immer bekommen. Und da war ganz klar zu sehen, dass Frauen die Hälfte der Dosis brauchen, um die optimale Wirkung zu haben.
Und sie kriegen die volle, in aller Regel wahrscheinlich.
So ist es, weil in den Beipackzetteln einfach kein Unterschied abgebildet wird. Und wie gesagt, es ist im Lancet erschienen. Also The Lancet ist ein hochrangiges Journal für Medizinerinnen und Mediziner. Also wenn man das
eine
schafft,
Fachzeitschrift, die ja, wirklich renommiert ist.
Und, renommiert, genau. Also nicht irgendeine.
Nicht irgendein Bladl.
So ist es, genau. Und insofern, wenn man es da mal reinschafft, dann ist es vorher auf Herz und Nieren abgeklopft worden, ob das, was da publiziert wird, auch wirklich stimmig ist und stimmt. Und die Empfehlung geht ganz klar dahin, mit der Hälfte der Dosierung einzusteigen und dann zu sehen, ist die ausreichend. Und wenn es nicht ausreichend ist, dann eben langsam die Dosis zu steigern und nicht mit der vollen Dosis reinzugehen. Wie gesagt, diese Medikamente bringen einen nicht um. Aber man hat die volle Dosis, man hat dann auch wesentlich mehr Nebenwirkungen.
Das
und
geht's ja
da
immer.
Sind wir dann wieder in dem Bereich, wo diese Skepsis der Frauen dann greift.
Weil sie sagen, das nehme ich nicht, weil das tut mir ja nicht gut.
So ist es.
Wenn und das ist dann auch blöd, das ist keinem geholfen.
Sie haben hohen Blutdruck, der tut nicht weh. Dann gehen sie zum Arzt, dann sieht der, da ist eine Herzinsuffizienz da, Blutdruck ist zu hoch. Also natürlich muss man als erstes am Blutdruck schrauben, also Blutdruckpräparat. Dann gehen sie heim, sie nehmen das und dann fühlen sie sich müde, total schlapp, vielleicht sogar schwindelig. Und dann sagen sie, boah, vorher war ich nicht krank, vorher war ich pumpelgesund, dann gehe ich zum Arzt, dann sieht der was und dann kriege ich ein Medikament und jetzt geht es mir schlecht.
Also lasse ich es bleiben.
Das genau.
Das wäre ja eigentlich nicht kontraproduktiv.
Wenn sie Glück haben, dann gehen sie nur mit zu dem Arzt, sprechen mit dem.
Wenn
sie
Zeit
noch ein Glück haben, dann lässt sich der Arzt oder die Ärztin auf dieses Gespräch ein und sagt, okay, dann probieren wir es bei Ihnen mit der Hälfte der Dosis. Aber warum denn nicht gleich?
Ja.
Das haben wir das Gleiche eben wie bei den Cholesterinsenkern. Und das ist bei den Beta-Blockern, bei den ACE-Hemmern und bei den Angiotensin-Rezeptor-Blockern das Gleiche. Wie gesagt, im Lancet, Hälfte der Dosis, die beste Wirkung wohlgemerkt. Also nicht nur weniger Nebenwirkung, sondern auch die beste Wirkung. Und das ist
schon eklatant.
Ja,
ja,
genau.
Muss ich schon sagen. Antidepressiva, glaube ich, ist auch so ein Thema, gell?
Bei den Antidepressiva weiß man oft, dass die Zyklusproblematik bei den Frauen reinspielt. Aber das ist ja gar nicht untersucht. Also das ist ja... Das ist ja noch ein ganz weites Feld, dass also bei den Patientinnen, die praktisch noch im gebärfähigen Alter sind und den Zyklus noch haben, nicht erst in der Menopause sind, da ist ja auch da noch eventuell ein Problem, dass eben diese Zyklusschwankungen mit reinspielen. Und ich weiß nicht, wann wir da so weit sind, dass wir da drauf schauen.
Oh, da ist wirklich noch einiges zu tun.
Ja.
Ja.
Schlafmittel weiß man zum Beispiel auch.
Also ja.
Überhaupt, das Problem ist, wenn man den Körper der Frau anschaut und den Körper des Mannes, dann gibt es prinzipielle Unterschiede. Prinzipielle Unterschiede. Frauen sind kleiner, leichter, haben weniger Blutvolumen, haben eine andere Körperzusammensetzung, was Fett und Muskulatur anbelangt. Also proportional mehr Fettmasse. Männer haben proportional mehr Muskelmasse. Und auch die Ausscheidung, also Medikament muss ja rein, dann muss es wieder raus. Und auch die Ausscheidung dauert länger. Frauen haben einen geringeren Durchfluss durch die Niere. Die meisten Medikamente werden durch die Niere oder durch die Leber ausgeschieden.
Ich glaube, es dauert auch länger, bis die Tablette den Weg durch den Körper.
Die Magen-Darm-Passage ist anders. Mhm. Genau, wobei das, ich sage jetzt mal, gar nicht so großes Problem ist. Mhm. Aber bei einer Medikamentengruppe ist es sehr wohl zu thematisieren, und zwar bei Medikamenten, die nüchtern eingenommen werden. Mhm. Nüchtern, nicht vor dem Essen, gell, Riesenunterschied. Nüchterneinnahme heißt, das Medikament darf nicht mit dem Speisebrei in Berührung kommen. Weder weil er noch im Magen liegt oder weil er dann zu schnell kommt. Das heißt, ich brauche, im Beipackzettel steht, eine halbe Stunde, bis der Speisebrei dann folgen darf. Also eine halbe Stunde vor dem Essen.
Nicht.
Und das stimmt bei Frauen nicht.
Aha, wieder sowas.
Weil Frauen eine langsamere Magen-Darm-Passage haben, da haben Pharmakologen, haben das geprüft, haben Frauen eine Tablette gegeben, die markiert war, zum Schlucken, und dann haben, und auch so, da gibt es ja so Brei, den man dann auch isst, der auch markiert ist, den man dann eben sieht. Und dann hat man gesehen, dass viele, viele Frauen, also die meisten aller Frauen, hat eben diese halbe Stunde nicht ausgereicht, sondern der Speisebrei hat das Medikament eingeholt. Und wenn das so ist, bei diesen Medikamenten ist es so wichtig, weil die eben ganz schlecht resorbiert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass die ungestört, ohne da mit irgendeiner Verwurstellung eines Speisepreises da vor sich hin resorbiert werden können. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann ist die Wirkung um zwar drastisch reduziert, nicht bloß ein bisschen.
Ja.
Und das ist der Grund, warum man Medikamente nüchtern gibt.
Mhm. Notfallmedizin, auch ein Thema, das wir ansprechen müssen.
Genau.
Eine Frau kommt, ein Mann kommt.
Genau, also wir haben in der Münchenklinik ein Projekt, das nennt sich Culture, Sex and Gender in der Notfallmedizin. Das ist ein Fortbildungsprogramm für alle Berufsgruppen, die in der Notfallmedizin tätig sind. Und das schaut so aus, dass die erst einen Tag, beziehungsweise zumindest die Stunden, einen Tag lang dürfen die das online sich weiterbilden, fortbilden, das, und die können das eben auf viele Tage aufteilen, weil die 3 Wochen vorher den Zugang bekommen zu diesem Link. Und dann gibt es einen Tag in Präsenz. Das heißt, da ist die Frau Dr. Walther da, und die leitet das Projekt eben persönlich und führt es eben durch.
Was genau schauen Sie da an?
Genau, und da werden alle Symptome, die in der Notfallmedizin aufschlagen oder häufiger aufschlagen, zum Beispiel Oberbauchschmerzen oder zum Beispiel, wenn jemand Unfälle hat oder wenn zum Beispiel Medikamentengabe erfolgen muss. Also gibt es da Unterschiede in der Notfallmedizin, also wie Medikamente wirken? Wie ist es mit der Schmerzmittelversorgung? Viele Unfallopfer brauchen ja sofortige Schmerzmittel und nicht erst, wenn die dann im Krankenhaus sind. Und wirken Schmerzmittel anders? Zum Beispiel bei den Opiaten, da weiß man, dass Frauen wesentlich häufiger mit Brechreizen reagieren. Also da muss man vorsichtiger geben.
Mhm.
Vielleicht weniger Dosierung. Es ist ja zum Beispiel so ein Märchen, das sich hält, dass Männer schmerzempfindlicher sind als Frauen. Mhm. Frauen sind schmerzempfindlicher als Männer.
Mhm.
Also das und alles so zusammengenommen.
Sie halten es bloß besser aus.
Ja, vielleicht ist das der Grund,
das
warum sich in unserem Denken das so
hält. Hat sich so festgesetzt.
Genau, oder weil eben die Frauen die Kinder kriegen, kann ja gar nicht sein, dass die schmerzempfindlicher sind, weil dann könnten die das ja nicht aushalten. Also genau, aber dieses Projekt ist einfach für alle Berufsgruppen, und was das Schöne ist, es wird von der Stadt München gefördert, und aus dem Grund ist es für alle, die sich da einschreiben, kostenlos. Und das ist einfach ganz,
bringt viele
ganz
weiter
was
und
Schönes.
Bringt den Patienten ja auch was.
Und vor allen Dingen eben berufsübergreifend. Das ist auch so schön, weil sich die bestimmten verschiedenen Berufsgruppen dann im Präsenztag alle treffen und sich eben auch austauschen können. Die kriegen am Präsenztag Fallbeispiele, also wirklich ganz praxisnah.
Ich will Sie dann gleich fragen, ob Sie mit Ihrem Wissen und dem, was Sie tun und was Sie also weitergeben möchten, nicht nur in Ihren Krankenhäusern im Raum München, ob Sie damit eigentlich auch mal woanders sind oder von anderen vielleicht eingeladen werden. Also wie die Kliniken oder die Ärzteschaft eigentlich so generell auf dieses Thema reagiert, das interessiert uns schon auch noch. Aufklären in Sachen geschlechtsspezifischer Medizin, das ist natürlich Ihre Aufgabe in den Krankenhäusern in München. Aber ein Teil besteht auch darin, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, so wie Sie es jetzt hier mit Ihrem Besuch bei uns im Studio tun. Gibt es denn das mal ein anderer Klinikverbund, ein anderer Krankenhaus, also irgendjemand auf Sie wirklich auch zukommt und sagt, Mensch, wir haben mitgekriegt, Sie arbeiten in dem Bereich oder Sie kennen sich da gut aus, kommen Sie mal zu uns, erklären Sie uns was dazu. Also gibt es so eine Gegenwirkung auch, schon eine Wechselwirkung?
Also wir haben ein Netzwerk von eigentlich aus geboren sozusagen aus der Gleichstellungsarbeit und da gibt es eben dieses Netzwerk, da bin ich mit dabei. Und es gibt manche Krankenhäuser, die eben auch, ich sage jetzt mal so, Fachtage anbieten, irgendein Krankheitsbild betreffend. Und dass wir uns da gegenseitig aushelfen, im Sinne von, dass wir eben Fachreferenten einladen,
genau.
Die eben zum Beispiel für, also wir haben letztes Jahr Gender und Diabetes, nächstes Jahr machen wir Gender und Onkologie. Also ist auch ein ganz großes Thema und dass wir da sozusagen diese Netzwerke haben und uns gegenseitig da helfen.
Weil es ist ja ein, wie wir gehört haben, jetzt ein unglaublich wichtiges, wirklich und spannendes Thema. Und es ist immer ein Punkt, den man auch nicht wegreden darf. Es spart ja auch Geld. Und ja. Wir wissen alle, unsere Gesundheitsmedizin ist selber krank. Wir haben das Geld nicht mehr oder kaum. Deswegen haben wir ja gerade auch diese Krankenklinik-Zusammenlegungen, was wir da gerade alles erleben und nicht alles zu unserer Freude. Also wenn richtig behandelt wird, gut behandelt wird, wenn die Prävention entsprechend abgestimmt ist, wenn die Medikamentation entsprechend abgestimmt ist, das spart unterm Strich ja uns als Gemeinwesen, als Staat, weil wir zahlen es ja dann doch mit unseren Steuern, einfach auch Geld. Also auch insofern ist es aus pekuniären Gründen eine gute Idee, sich mit der Thematik zu beschäftigen.
Ja klar, ich komme aus der Volkswirtschaftslehre, also insofern und habe eben Public Health studiert. Das ergänzt sich ja sehr. Das heißt, ich denke natürlich in diesem Ansatz, dass wir die gesamten Menschen im Blick haben und nicht ein Krankenhaus oder eine oder die Niedergelassenen oder also eine Gruppe eben oder eine Patientengruppe, sondern wirklich alle zusammen. Und klar, die beste medizinische Versorgung ist die, die keine Überversorgung ist, die niemanden auslässt, also keine Unterversorgung ist und keine Fehlversorgung ist, also sprich die falschen Medikamente in der falschen Dosis zum Beispiel gegeben werden. Also und diese drei Dinge muss man wirklich im Blick haben. Und erstens wird das medizinische Leid, die Gesundheit besser gefördert, das medizinische Leid gelindert und natürlich hat das auch Auswirkungen, weil weniger Nebenwirkungen, weil ich weniger nachher habe zum Nachbessern und die Wirkung eben besser habe. Mhm. Absolut.
Also, was wäre Ihre Vision?
Meine Vision wäre, dass in der beginnend natürlich mit der Forschung, das ist wie so ein Baum, der da steht, Wurzeln sind die Forschung, dass die wirklich so ist, dass jeder medizinische Versuch geschlechterspezifisch betrachtet wird. Wenn das zu viel Geld kostet, was ich total nachvollziehen kann, dann zumindest, dass jeder verpflichtet wird, im Vorfeld zu schauen, gibt es bereits Anhaltspunkte, dass in bestimmten Bereichen einer bestimmten Patientengruppe, bei einer Medikamentengruppe eine Unterschiede oder Anhaltspunkte für Unterschiede bestehen. Und dann muss verpflichtend geschaut werden, wenn wieder ein neuer Versuch in der Richtung gestartet wird, von Anfang an das Studiendesign so zu gestalten, dass nachher statistisch signifikante Möglichkeiten überhaupt da sind. Das nennt man die Power, die statistische Power muss berechnet werden. Genau.
Sie haben viel zu tun. Machen genau. Sie weiter.
Dann das Zweite eben dann, dass das dann, wie der Baum blüht, eben in die Versorgung dann transferiert wird.
Das wäre schön und wünschenswert. Wäre gut für uns alle. Vielen Dank. Das war ausgesprochen spannend zu hören, in welchem Fachbereich Sie tätig sind, wo wir da stehen, wo wir aber auch noch hin müssen. Und ein allerletzter Tipp an mich als Patientin oder als den Mann, als Patient. Was mache ich mit dem, was Sie gerade erzählt haben? Muss ich noch ein bisschen intensiver nach dem Arzt suchen, der da vielleicht auf mich eingeht?
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Vortrag vor Ärztinnen und Ärzten gehalten und habe sie gefragt, was ihnen denn lieber wäre. Ein Patient, der praktisch, weil ich den Tipp eben immer gegeben habe, schreiben Sie sich die Fragen auf. Weil dann hat man es besser strukturiert, kann man es schneller abarbeiten und so weiter. Man vergisst nichts. Oh, dann kommt wieder jemand mit so einer Fragenliste. Dann habe ich gefragt, was ist Ihnen denn lieber? Dann haben die gesagt, wenn Sie wissen, dass Sie viele Fragen haben, dann können Sie das bei der Terminvereinbarung schon sagen. Und dann weiß ich, da kommt der Patient, der Patient, den kann man vielleicht am Ende der Sprechstunde legen. Und dann habe ich da ein bisschen mehr Zeit. Aber auch wenn Sie bloß ein oder zwei Fragen haben, schreiben Sie es auf. Denken Sie natürlich an die Ressource Zeit. Ärztin und Arzt müssen da drauf schauen. Aber Sie möchten auch die Antwort auf Ihre Frage. Deswegen kurze Frage, kurze Antwort. Und wenn Sie mit einem irgendein Medikament, wie zum Beispiel einem Beta-Blocker, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, ein Problem haben, bitte wieder hingehen, nicht einfach absetzen. Hingehen, sagen, könnten wir die Dosis da reduzieren? Ich habe gehört, dass. Soll man das mit einer niedrigeren Dosis probieren? Also ich denke, da werden Sie auf offene Ohren stoßen. Wie gesagt, beim Antibiotikum geht das nicht. Also Sie können das nicht auf alle Medikamente übertragen. Aber in den Bereichen, und da gibt es ja Hunderttausende von Patientinnen und Patienten, die davon betroffen sind. Und deswegen liegt mir das so am Herzen.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns dafür auch wirklich ein bisschen sensibilisiert haben. Und ich verspreche Ihnen, wir machen uns nie mehr über Männerschnupfen lustig.
Ja, hoffentlich.
Danke für Ihren Besuch im Studio. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.